Auch ich begrüße euch alle zu diesem Ostergottesdienst. Es ist immer wieder auch schön, wenn man an einem solchen Tag verkünden darf, die Predigt halten darf, aber es ist immer wieder auch eine große Verantwortung. Möge Gott uns stärken durch seine Botschaft. Wir machen die Textlesung heute ein wenig anders, und zwar lesen wir miteinander. Die Männer lesen die gelben Folien miteinander und die Frauen lesen die grünen Folien miteinander, gemeinsam. Darf ich bitten, dass die Männer nun anfangen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, hören wir auf die Verse 62 bis 66. Bitte. Am nächsten Tag aber, dann die Frauen bitte, aber spät am vielen Dank. Wir nehmen uns nun noch die Zeit, auf das Halleluja von Händel zu hören. Und zwar werde ich den Text hier anschlagen und wir dürfen über die Auferstehung nachdenken, währenddem wir auf diese wunderbaren Klänge hören dürfen. Ich finde es immer wieder eindrücklich, wie es hier Georg Friedrich Händel gelingt, in diesem Halleluja diese Auferstehungskraft zum Ausdruck zu bringen. Und am liebsten möchte man mitsingen, mitrufen, in diesen Jubelgesang mit einstimmen. Eine wunderbare Dichtung, die er da gestaltet hat. Jetzt würden wieder die Frauen bitte lesen und dann kommen noch einmal die Männer dran. Kommt her, seht die Städte, während sie aber gingen, siehe, da kamen einige vor der Wache in die Stadt und verkündeten dem Hohen Priester alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich in den Ältesten und in den Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten: Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht. Vielen Dank. Das war die Ostergeschichte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 62 bis Kapitel 28, die Verse 15. Wie wir aus dem Matthäusevangelium gelesen haben, gingen die religiösen Führer des Volkes Israel, die hohen Priester und Pharisäer, noch am selben Tag der Kreuzigung, als Jesus am Kreuz starb, zu Pilatus, dem römischen Präfekten des Gebietes. Und sie warnten ihn. Sie sagten: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Führer sagte, als er noch lebte: Nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Die Religionsführer hörten also von dieser Auferstehung. Wovon haben sie das vernommen? In Matthäus 17, Vers 22 bis 23 lesen wir davon und an anderen Stellen, dass Jesus seinen Jüngern mehrfach davon erzählt hatte, dass er sterben muss und am 3. Tage wieder auferstehen wird. Wir lesen es in Matthäus 17, Vers 22 so: Als sie, Jesus und seine Jünger sind gemeint, sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände, und sie werden ihn töten, und am 3. Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer Ihnen sagte es Jesus in einer bildlichen Rede, nämlich im Bild des Jona, des Propheten Jona. So lesen wir es im Matthäusevangelium Kapitel 12 ab Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen des Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Um sich vom Ausmaß der Geschehnisse eine Vorstellung zu machen, scheint es mir sinnvoll zu sein, die Begriffe Hohepriester und Pharisäer einmal in die heutige Zeit, in die heutigen Begriffe der religiösen Führer der Christenheit umzusetzen. In der heutigen Sprache gesprochen sind es die Kirchenobersten, der Papst, die Kardinäle, die Bischöfe, die verschiedenen Leitungsfunktionen in den verschiedenen reformierten Kirchen der verschiedenen Länder. In der Schweiz ist es zum Beispiel die Synode. Dann alle theologischen Professoren und Professorinnen. Die Kirchenobersten wollten die Wahrheit nicht wahrhaben. Die Kirchenobersten der damaligen Zeit, sie wehrten sich gegen die Verbreitung der Wahrheit. Das ist schon enorm, wenn man sich das mal bewusst macht. Die Aufzählung der Kirchenverantwortlichen der heutigen Zeit gelingt mir nicht. Denn sie ist so vielfältig, es ist so komplex und bestätigt genau das, was die Kirchenobersten der damaligen Zeit befürchteten. Nämlich, dass dieser Glaube sich viel, viel mehr verbreitet, als er schon war. Wenn sie sagten, ja, und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Sie hatten vollkommen recht. Heute ist die Zahl der Verantwortlichen nicht mehr überschaubar. Die Botschaft der Auferstehung Jesu hat sich auf der ganzen Welt unaufhaltsam verbreitet. Sie ist nicht aufzuhalten. Es stellt sich für die Menschheit, für dich und mich, auch heute die Frage: Ist die leibliche, wahrhaftige Auferstehung Jesu zu ewigem Leben und alles, was über Jesus im Neuen Testament der Bibel überliefert wird, eine riesige Verführung oder die Wahrheit? Pilatus und Jesus werden in diesem Text mit Namen erwähnt. Lebten sie einmal tatsächlich? Ist ihre Historizität belegt, bestätigt? Cornelius Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, also ein Römer, kein Jude, auch kein Christ, dessen Interesse und Augenmerk auf der römischen Geschichte lag und in keiner Weise auf der Geschichtsschreibung des Volkes Israel oder gar der Christen, schreibt in einem seiner Werke einige Sätze zu Pilatus und den Christen. Seine Geschichtsschreibung, in Annales wird es genannt, handelt über den Zeitraum vom Tode des Kaisers Augustinus bis zu Kaiser Nero. Er schrieb aus verschiedenen ihm zur Verfügung stehenden Quellen der damaligen Zeit seine Geschichte auf. Darin erwähnt er Pilatus und Christus und die Christen. Nun, Schon zu seiner Zeit war es bekannt, dass seine Geschichtsschreibung kaiserkritisch ist. Kritisch zu den Befehlen und Handlungen der römischen Kaiser. So schreibt er also als Römer auch kritisch über Kaiser Nero zur Brandlegung 64 nach Christus in Rom. Nero, der Kaiser, versuchte davon abzulenken, dass er den Befehl gab, dieses Feuer zu legen. Übersetzt aus dem Lateinischen steht also bei Tacitus in den Annales folgende Worte. Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er, als er Kaiser Nero, die Schuld auf andere, eben die Christen, und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen Verhassten, die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war so der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der Welt zusammenströmen und gefeiert werden. Wir merken ganz deutlich aus diesen Worten, wie sein Abscheu gegen dieses christliche Getue zu merken ist. Er ist ganz und gar gegen diesen Aberglauben, wie er sagt. Aber wir sehen auch diese Namen erwähnt, die in der Bibel eben vorkommen. Pontius Pilatus und die Christen und Jesus Christus. Es war immer wieder das Anliegen vieler Menschen in der heutigen Zeit zu sagen, nein, Pilatus gab es nicht, er hat gar nicht gelebt. Nun wurde man des Besseren belehrt. Nämlich 1961 hat man bei archäologischen Funden in Caesarea, hier in diesem römischen Theater, einen Stein gefunden. Und in diesem Stein ist eine Inschrift teilweise erhalten. Hier sehen wir ein Abbild dieses Originals. Dieser Stein ist im Israel-Museum in Jerusalem heute zu betrachten. Und hier ist, ich habe es hier rot bezeichnet, der Name Pilatus tatsächlich zu lesen. Also ein zweiter Beleg, dass Pilatus gelebt hat. Hier habe ich es noch ein wenig vergrößert. Man sieht es in der zweiten Zeile, dort steht Pilatus. Plinius der Jüngere, wie er genannt wird, Plinius war auch ein Römer. Plinius war christenfeindlich und ließ alle überzeugten Christen sogleich töten, hinrichten. Er schreibt in seinen Briefen an den Kaiser Trajan von diesen Hinrichtungen und wie er vorging. Er hat nämlich unter Folter den Glauben der Christen geprüft. Und er holte so Informationen heraus, er wusste eigentlich nichts über das Christentum und über die Christen, aber durch Folter hat er dann Informationen herausgeholt, was denn eigentlich diese Menschen tun, gegen die man so viel hat. Und er hat das eben in seinen Briefen an den Kaiser Trajan niedergeschrieben. Wir sehen hier ein Bild von diesen Briefen, von dieser Sammlung, Plinius-Briefe, wie sie genannt werden. Hier nun wieder eine Übersetzung aus dem Lateinischen. Er schreibt: Denen, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, sprach ich die Formel vor und ließ sie die Götter anrufen und zu deinem Standbild, das ist gemeint des Kaisers Standbild, mit Weihrauch und Weinspenden beten und außerdem Christus lästern. Daraufhin konnten sie meines Erachtens freigelassen werden, Denn zu all dem sollen sich wahre Christen nicht zwingen lassen, so hat er gehört. Die lassen sich nicht zu so etwas zwingen, wahre Christen. Die bleiben bei ihrem Glauben. Dann heißt es weiter, sie versicherten, also diese Christen, die er verhört hatte, ihre ganze Schuld, also das, was sie scheinbar falsch gemacht haben, oder ihr Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich regelmäßig an einem bestimmten Tag vor Dämmerung versammelten, um Christus als Gott. Christus als Gott. Ein Lied darzubringen und sich durch Eid zu verpflichten, nicht etwa zu einem Verbrechen, sondern zur Unterlassung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit, Unterschlagung von anvertrautem Gut. So schreibt Plinius der Jüngere. Wunderbar, wie hier ein Zeugnis gegeben wird in der heidnischen Welt von der Art und Weise, was die Christen anstrebten, ein gutes Leben zu führen und Christus als Gott zu verehren. Nun, das waren zwei außerbiblische Hinweise zur Historizität von Pilatus und Jesus. Beweisen lässt sich der christliche Glauben nie und seine Historizität ebenso wenig. Jedoch gibt es sehr viele Hinweise dazu. Jakob Thiessen unter uns, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie viele Hinweise es im Neuen Testament gibt über diese Tatsächlichkeit. Es gibt viele Hinweise dazu und die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten recht. Der Glaube an Jesus Christus als Gott und Retter der Menschen mehrte sich sehr, verbreitete sich unwahrscheinlich, als sich die Botschaft von der Auferstehung, von der Auferweckung Jesu verbreiten konnte. Die Anhänger Jesu nahmen um das Vielfache zu. Die Tatsache der realen, leiblichen Auferstehung Jesu ist im christlichen Glauben absolut zentral, nicht wegzudenken. Wenn es nicht Wahrheit ist, bedeutet dies tatsächlich die größte Verführung, welche die Menschheitsgeschichte je gekannt hatte. Denn es gibt so viele Christen, so viele Menschen, die diese Botschaft in den letzten Jahrhunderten, ja Jahrtausenden geglaubt haben und glauben. Auf dieser Tatsache der Auferweckung Jesu beruft sich der christliche Glaube. Ohne die leibliche Auferstehung Jesu wäre die verkündete Botschaft von Jesus Christus versanden, in Vergessenheit geraten. Paulus bestätigt dies radikal, wenn er im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 in den Versen 13 und 14 so formuliert. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Jesus Christus ist real gestorben, so wie du und ich einmal sterben werden. Jesus erlebte den irdischen Tod am Kreuz von Golgatha, endete sein irdisches Leben. Aber, ganz groß geschrieben, Jesus ist am dritten Tage wieder zu ewigem Leben auferweckt. Paulus schreibt dann in Vers 17 bis 19, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Weshalb schreibt er dies? Sind wir die elendesten aller Menschen? Weil die Christen in ihrem Leben auf sehr viele Annehmlichkeiten verzichten. Weil sie bereit sind, auf viele Lüste im Leben zu verzichten, um das Gute zu tun. Weil sie viel hinnehmen, auch Verleumdung oder schlechtes Reden über sie, Gelächter über sie, Spott über sie. Ich weiß nicht, wie oft du schon Spott erlebt hast, weil du Christ bist. Ich hoffe eigentlich, dass du das auch schon erleben durftest, weil du zu deinem Glauben stehst, weil du zu deinem Jesus, deinem Retter stehst. Das ist eine ganz unmoderne Botschaft heute, zu Jesus Christus als Gott und Retter zu stehen. Paulus zeigt auf, dass es im christlichen Glauben um die Frage geht, was ist nach dem Tod des Menschen? Unser Leben ist verschieden, verschieden geprägt und verschiedentlich lange. Aber nach dem Tode eines jeden Menschen geht es um eine Ewigkeit. Deine und meine Haltung zu Jesus entscheidet über deine und meine Ewigkeit. Davon lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 18, die bekannten Worte. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die Kirchenobersten, hatten sich für eine ewige Verlorenheit entschieden. Fern von Gott, weil sie sich gegen den Glauben an die Gottheit Jesu entschieden haben. Jesus lebt, was zeigt, dass er Herr über Leben und Tod ist. Sein Anspruch ist absolut. In Römer 8, Vers 10 bis 11 lesen wir davon. Die Bibel zeigt uns auf, dass durch den Glauben an Jesus, er selbst, Jesus, durch den Heiligen Geist in uns wohnt, wie wir hier lesen. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, euch, eure sterblichen Leiber, lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Welch herrliche Botschaft! Gott wohnt durch den Glauben im Menschen, unvorstellbar. Gott wohnt durch den Glauben im Menschen. Dies ist eine nie ganz zu fassende Realität und Herrlichkeit. Gott, Jesus Christus, wohnt durch den Glauben, durch das Vertrauen, durch dein Vertrauen zu ihm in uns. Wir haben aus dem Messias von Georg Friedrich Händel das Halleluja gehört. Es bringt für mich die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung zum Ausdruck. Es ist majestätisch, es ist gewaltig. Die begleitenden Umstände der Auferstehung Jesu zeugen auch von dieser Allmacht Gottes. Wenn es in Vers 2 und 3 heißt, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und jetzt das Ansehen, wie dieser Engel aussieht. Sein Ansehen war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Sein Ansehen, sein Gesicht war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Da ist ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel mit einem strahlend weißen Kleid und sein Gesicht grell, hell wie ein Blitz. Durch den Glauben wirkt diese Kraft Gottes in uns Gläubigen, weil Gott durch Glauben in uns wohnt. So heißt es denn auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir müssen uns fragen, wenn das die Realität der Christen ist, wie sieht es in deinem und meinem Innern aus? Wie viel Platz bekommt Jesus, die Gebote Gottes, das Vertrauen zu Gott, dem Allmächtigen? Wie viel Platz erhalten diese Dinge in deinem und meinem Alltag? Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in unserem Alltag. Wohnt das Wort Christi reichlich in dir und mir, in deinen und meinen Gedanken? Findet die Bibel Platz in unserem Alltag? Beschäftigen wir uns im Alltag mit dem Worte Gottes? Leitet das Wort Gottes uns? Leitet das Wort Gottes unser Nachdenken im Alltag? Oder vernachlässigst du und ich das alles? Sieht es in deinem Leben für Jesus aus wie in diesem verlassenen Gotteshaus? Das Vertrauen auf deinen allmächtigen Retter, das Nachdenken über seine Worte in der Bibel, das Ringen um Gehorsam, hat es Platz in unserem Leben? Oder haben wir nur wie das Fenster hier einen äußeren Schein? Unser Leben sollte ein Brief Christi sein, wie wir in 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 es nachlesen können. Es heißt, unser Brief seid ihr, geschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist, eben mit der Kraft, mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Ja, Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Und durch das Vertrauen auf ihn vergibt er uns unsere Sünden. Er reinigt uns und nimmt durch den Heiligen Geist Wohnung in uns. Und so wirkt er persönlich mit seiner Kraft in uns das Gute. Dies soll von unseren Mitmenschen erkannt werden. Der Glaube an Jesus, an seine Auferstehung, bringt dir und mir das größte Geschenk, das es auf Erden geben kann: die Vergebung der Sünden, einen Neuanfang und die Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Gott, dem Schöpfer. Jetzt müssten wir eigentlich die Mitmenschen, die mit euch zu tun haben, die mit mir zu tun haben, interviewen. Jetzt müssten wir sie fragen, wie erlebst du den Peter, wie erlebst du die Elisabeth, wie erlebst du den Philipp, wie erlebst du den Uli und so weiter. Sie müssten uns jetzt eigentlich erzählen, wie erleben sie uns? Denn wir sollten ein Brief Christi sein. 2. Korinther 5, 15 wird uns diese Verantwortung so formuliert. Und für alle ist er, Jesus, gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nun, wir haben ein Riesengeschenk heute zu feiern, jedoch haben wir auch eine große Verantwortung. Und der möchten wir heute auch gedenken. Ja, diese Verantwortung macht mir öfter auch mal Angst und Bange. Kann ich ihr gerecht werden? Nein, ich kann es immer wieder nicht. Jesus lebt, er ist auferstanden und vergibt mir und dir, wenn wir versagen. Dafür wollen wir immer wieder von Herzen dankbar sein, dass wir seine Vergebung kennen. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben, durch das Bekennen unserer Sünden, durch unser Vertrauen, dass wir immer wieder in uns darin üben, nie aufgeben. Durch Dankbarkeit lassen wir die Kraft Gottes, wie in diesem Bild das Licht, in unsere Seele einfallen und wirken. Er, Jesus Christus, ist auferstanden und unsere Kraft und Hilfe. Gott wirke in uns, seinen Sündern, und sei uns gnädig. Amen. Wir beten. Ja, himmlischer Vater, Herr Jesus, wir dürfen heute gedenken an deine Auferstehung, die wunderbarste Kraft, die es im Universum gibt, in deiner Schöpfung gibt. Herr Jesus, lass uns deine Auferstehungskraft immer mehr und mehr begreifen. Sei uns gnädig. Herr Jesus, schenke, dass wir im Alltag an dich denken, an das, was du in uns wirken möchtest. Wir bitten um Vergebung und wir bitten um das Gelingen. Amen.
Ja, vielen Dank. Ja, Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Wir antworten auf die Predigt mit dem Lied Nummer 266 aus dem großen roten Gesangbuch. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. Und danach spielt der Posaunenchor uns eine Auferstehungshymne. Lied Nummer 266.